Sein zur Gänze ausgeschriebener Name lautete Louis-Charles-Adélaïde de Chamisso de Boncourt. Er sei auf Schloss Boncourt in der Champagne geboren, erzählte mir Hoffmann, seine Eltern seien vor der Revolution geflohen, weil es, wie er mich belehrte, die Adeligen zu jener Zeit in Frankreich nicht besonders kommod gehabt hätten. Dazu sagte ich lieber nichts. Große Lust auf lange Namen hatte ich nun aber nicht mehr. Und hätte ich damals über einen Bruchteil an Bildung verfügt wie heute, ich hätte meinen aristokratisch-hochstaplerischen Übermut mit Dante Alighieri zur Raison gerufen, der sagte, Adel sei für jedwedes Ding die Vollkommenheit der eigenen Natur, welche in meinem Fall darin besteht, dass ich ein Kater bin, der, hätte er die Wahl zwischen einem Buch und einer arglosen Amsel im Feld, immer die Amsel wählen würde, um sich allerdings nach Mord und Fressgenuss in die Bibliothek seines Herrn zu begeben und dort bei einem anderen Schriftsteller nachzulesen, dass umgekehrt gerade der Sieg über die Natur den Menschen ausmache, was mir als Kater wurscht sein könnte, was mich aber reizt, weil ich gern spiele. Am zweitliebsten spiele ich Mensch. Am liebsten mit etwas lebendigem Kleinen, zum Beispiel einer Amsel, bis hin zu deren Tod. Jedenfalls wurden die Treffen mit den Serapionsbrüdern abgesagt, und die drei Abende gehörten allein dem Hoffmann und seinem Kater und dessen Erziehung. Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn, sagte Hoffmann. Ähnlich wie der Lehrer meines Flohfreundes Peregrinus brachte er mir zunächst nur das Lesen bei. Das eine sei mit dem anderen nur scheinbar verwandt, meinte er. Sie würden einander bisweilen sogar im Weg stehen, das Lesen und das Schreiben. Des Weiteren dürfe ich mich vom Klang eines Wortes nicht irritieren lassen, wenn ich dasselbe Wort auf einem Blatt Papier in Zeichen übertragen wolle. Papier klinge nicht, und die winzigen, purzeligen Zeichen darauf klingen auch nicht. Klänge gäbe es viele, Zeichen nur wenige. So klingen beispielsweise die beiden A in Blamage anders als das A in Braten, und wieder anders klingen die beiden A in Sansibar. Und dort das erste obendrein ein klein wenig anders als das zweite. Wer jedem A Gerechtigkeit widerfahren lassen wolle, müsse sich ein Dutzend Zeichen allein für die verschiedenen Klangformen dieses Vokals ausdenken und müsse ihnen, um sie voneinander zu unterscheiden, auch Dutzende verschiedene Namen geben. Das Matou-A, das Hoffmann-A, das Blamage-A, das Braten-A und so weiter. Ebenso würde er bei den anderen Vokalen und Diphthongen vorgehen müssen und bei den Konsonanten nicht anders. Wo kämen wir dahin? Also gelte es zunächst, das reine A-hafte in allen möglichen A-ähnlichen Lauten zu finden, im Matou-A, im Blamage-A, im Braten-A, im Sansibar-A, im Hoffmann-A, das A an sich. Und weiter müssten wir das B-hafte in allen möglichen B, das C-hafte in allen möglichen C und so weiter finden bis zum Z, das der 26. und letzte Buchstabe sei. Das ist das Alphabet an sich, dozierte er, das Alphabet, wie es leibt und lebt. Es sei eine der größten Leistungen des menschlichen Geistes, nahezu unendlich viele Laute auf 26 Zeichen reduziert zu haben. Aus seiner Dienststelle brachte er eine Rolle Papier mit, ausgebreitet, einen Meter lang, einen Meter breit. Den Bogen legte er auf den Boden aus und beschwerte ihn an den Ecken mit Büchern, damit er sich nicht einrolle. Von links nach rechts malte er nun mit einem Pinsel verschiedene Zeichen, unter jedes setzte er ein anderes, aber ähnliches Zeichen. Das erste Zeichen, sagte er, ist ein A. Es sieht aus wie die Leiter in meiner Bibliothek, darum habe ich darunter eine Leiter gezeichnet, damit du dir das A leichter merken kannst. Das zweite Zeichen ist ein B, es sieht aus wie eine Brezel, derohalben ich eine Brezel darunter gezeichnet habe. Das dritte Zeichen ist das C, es gleicht der Sichel des abnehmenden Mondes. Das vierte Zeichen ist das D. Ich finde, es erinnert an die Spachtel, mit der die Hausfrau den Kuchenteig in der Schüssel zusammenkratzt. Das fünfte Zeichen ist das E. Es ist eine dreizackige Gabel.